NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem Dinosaurierkind. So nennt sie sich selbst, Mariam Aras. Sie ist Literaturkritikerin, Islamwissenschaftlerin und Autorin. Und ich sage herzlich willkommen bei NDR Kultur.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Dinosaurierkind, so heißt ja dein Buch, das im Frühjahr bei Klaassen erschienen ist. Es ist eine Tochter-Vater-Geschichte. Dein Vater ist als junger Mann aus dem Iran nach Deutschland geflohen und ich gehe mal davon aus, er ist ein Dinosaurier, oder was hat es mit diesen Dinosauriern auf sich, von denen du ja offensichtlich abstammst?
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich so ein interner Begriff sozusagen, den die Studierenden, die in den 60er Jahren Oppositionsarbeit aus dem europäischen Exil heraus gemacht haben, ihren älteren Freunden und Vorvätern, die schon nach dem Putsch 1953 gegen die Regierung Mohammad Mossadegh im Iran geflohen sind, ihren älteren Freunden gegeben haben, weil die sozusagen die politische Basisarbeit im Exil gelegt haben. Und natürlich sind diese Studentinnen der damals jüngeren Generation heute im Exil alt geworden. Die Geschichte hat das so gewollt. Und für meinen Vater selbst ist es, glaube ich, nicht so einfach, als ein Dinosaurier benannt zu werden. weil das sozusagen jetzt meine Übertragung auf seine Generation ist. Hm. Aber für mich beinhaltet das eine sehr liebevolle Dimension, vielleicht auch so eine leichte ironische Distanz an manchen politischen Stellen, aber eigentlich ist das irgendwie vor allem liebevoll gemeint.
Mhm. Und er hat dann den Titel so durchgewunken, doch.
Ja, er musste.
Ja. Starke Tochter. Eine starke Tochter und eine politische Tochter, so schreibst du es im Buch. Also das stark habe ich jetzt gesagt, das politisch steht da tatsächlich. Du bist als politische Tochter aufgewachsen. Wie hat sich das gezeigt? Was bedeutet das für dich, eine politische Tochter zu sein? An welchen Ecken hast du das so gespürt in deinem Aufwachsen?
Ja, ich glaube, erstmal habe ich das natürlich gar nicht gespürt, weil für Kinder ihre Realität immer normal ist. Hm. Aber dann beim Älterwerden vergleicht man sich natürlich mit FreundInnen unbewusst vielleicht erstmal und später dann, wenn man älter wird, bewusster. Und ich habe schon gemerkt, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der ich als Kind schon Nachrichten geschaut habe und meine Eltern mir erklärt haben, dass das nicht immer die ganze Wahrheit ist, die wir irgendwie auch in den Öffentlich-Rechtlichen teilweise sehen oder dass einfach viele Ereignisse, die für uns wichtig waren, dort nicht vorkommen oder nur in einer einseitigen Berichterstattung vorkommen. Mhm. Damit bin ich groß geworden und mit politischen Diskussionen meines Vaters, mit seinen Freunden bin ich groß geworden. Und ja, mit einem Umfeld, das dazugehört, dass Freunde sind und Freunde, die Kinder haben, mit denen ich gespielt habe und so weiter.
Über Politik sprechen wir heute auch noch in dieser Sendung à la carte. Über die Geschichte auch, also Politik jetzt von heute rückwirkend betrachtet. Natürlich auch über aktuelle Entwicklungen, die sich gerade jetzt über Nacht leider angebahnt haben, eben auch im Nahen Osten. Aber damit wollen wir nicht starten. Wir bleiben erstmal beim Buch Dinosaurierkind von Mariam Aras. Und wir hören natürlich Musik, die du mitgebracht hast. Du musst mir ein bisschen helfen bei der Aussprache tatsächlich. Das ist Musik, die dich schon länger begleitet, oder?
Ja, genau. Ich habe 5 Musikstücke aus dem ersten Album von Farid Farjad mitgebracht. Das ist ein Geiger, der 1966 in Teheran geboren wurde und dann mit der Revolution mit seinen Eltern in die USA ausgewandert ist und eben ein Geiger und Arrangist, sagt man das?
Arrangeur,
ist.
Ja.
Arrangeur, danke. Ist der klassische iranische Musik für Violine und Klavier arrangiert hat und mit seinen 5 Andrews Alben sehr erfolgreich gewesen ist. Und ich hätte sonst irgendwie, wenn man so biografisch denkt und erzählt, hätte ich irgendwie wahrscheinlich eher Musik von Sade und Nina Simone mitgebracht, da die Aufgabenstellung hier klassische Musik war, ist das Musik, die irgendwie ich kenne, die einfach irgendwie in den frühen 90ern in sehr vielen Haushalten, in denen ich mich bewegt habe, lief und in der ich mich irgendwie, wenn es sowas gibt, so ein bisschen zu Hause fühle, wenn ich sie höre.
Und die auch dieses Persische und eben das Europäische ganz gut verbindet, das ist mir nochmal so damit aufgefallen. Und ja, in diese Welt tauchen wir jetzt ein. Der Kultur à la carte. Zu Gast ist Mariam Aras, die zwar als Literaturkritikerin schon viel publiziert hat, viele Texte, aber bisher noch kein eigenständiges Buch, und das ändert sich jetzt oder hat sich geändert. Mit Dinosaurierkind hast du die Geschichte deines Aufwachsens in Köln aufgeschrieben und dabei auch die politische Arbeit deines Vaters nachzuzeichnen versucht. Er ist als junger Mann, ich hatte es schon erwähnt, ist er nach Deutschland geflohen aus dem Iran und kämpfte aus dem Exil heraus gegen das Schah-Regime. Warum musste dein Vater 1964 aus dem Iran weggehen?
Naja, er ist eigentlich einer Verhaftung zuvor gekommen. Ich habe die Anekdote aufgeschrieben, dass als er sein Abiturzeugnis bekam, sein Lieblingslehrer, sein Chemielehrer, meiner Großmutter zugeflüstert hat: Schaffen Sie Ihren Sohn aus dem Land so schnell wie möglich. Weil mein Vater im Lehrerkollegium dafür bekannt war, politische Diskussionen unter Mitschülern anzuzetteln. Und ich weiß nicht, inwiefern er wusste, dass mein Vater auch schon angefangen hatte, politisch aktiv zu sein. Und das war eben in den frühen 60ern, in den Jahren nach dem Staatsputsch gegen Mossadegh. Und meine Familie war eben eine Familie von Mossadegh-AnhängerInnen, die eben gegen den kolonialen Einfluss der USA und Großbritannien waren, war das sehr, sehr gefährlich. Und zwei seiner Onkels mussten fliehen nach dem Putsch. Und so musste eben mein Großvater und meine Großmutter mussten dann die beiden anderen Familien auch noch mit durchbringen. Und das war eben eine sehr entbehrungsreiche und daher politische Kindheit und Jugend, die mein Vater hatte. Und dann war die Flucht die logische Konsequenz, die natürlich irgendwie formal ein zum Studieren nach Deutschland gehen war.
Und das heißt, Deutschland war dann auch ziemlich schnell klar?
Ja, also dadurch, dass meine Familie nicht zu den gut Betuchten gehörte, war USA keine Option. Und Europa und USA sind natürlich so die beiden Lieblingsvarianten gewesen. Und Deutschland war dann zum einen irgendwie, weil es natürlich bekannt war für gute technische Ausbildung, und zum anderen aus dem ganz pragmatischen Grund, dass es Busse gab, dass man mit dem Zug und dem Bus von Teheran nach München kam, war das einfach die pragmatischste Lösung. Das war eben für Studierende, die mit nicht so viel Geld in der Tasche kamen, war das machbar.
Entbehrungsreich, hast du ja vorhin auch schon gerade gesagt, war dieses Aufwachsen deines Vaters im Iran. Wie müssen wir uns das vorstellen? In was für eine Familie ist er hineingeboren?
Oh, das ist komplex. ja, mein Großvater war in der ersten Eisenbahnergewerkschaft, die es im Iran gegeben hat, und ist auch schon ein politischer Mensch gewesen. Meine Großmutter war die Tochter eines Rotarmisten in der zentralasiatischen Sowjetunion, und sie mussten vor Stalin fliehen. Also mein Urgroßvater ist ein Sinowjew, ein eben Parteilinker gewesen, der unter Stalin in Ungnade gefallen ist. Das heißt, ja, auch meine Großmutter war schon als Kind eben von Regimen bedroht, und die Familie war bedroht. Und in diesem Geist haben sie sich auch irgendwie, ja, gefunden, auch wenn das von meiner Großmutter aus als 17-Jährige keine Wunschheirat gewesen ist. Und in diesem Geist ist mein Vater aufgewachsen. Und ja, mit den Verfolgungen nach 1953 war das eben eine sehr prekäre Zeit, in der er aufgewachsen ist. Die Familie musste ganz oft umziehen, um ihre Spuren zu verwischen, um nicht verhaftet zu werden vom Geheimdienst des Schahs. und sie hatten eben wenig Geld. Und die sichtbaren Spuren von Armut, schäbige Kleidung, zu große Schuhe.
Von diesen Schuhen erzählst du auch oder schreibst du auch in deinem Buch Dinosaurierkind. Das sind ganz besondere Schuhe, Baskets.
Ja, Baskets, genau. Das klingt ein bisschen nach Sportschuhen. Ja. Aber das waren eben die Schuhe der Unterklasse, die mit Autoreifen als Schuhsohlen genäht wurden. Und die eben ein sehr, sehr großes soziales Stigma dargestellt haben. Das wurde natürlich gesehen und wahrgenommen. Und ja, das wird heute im ganzen Diskurs um Iran von diesem religiösen Fanatismus sehr überdeckt, dass die Gesellschaft vor der islamischen Revolution eben eine zutiefst klassistische und armutsfeindliche und extrem ungerechte Gesellschaft gewesen ist. Deshalb ist es überhaupt zu dieser Revolutionsbewegung gekommen. Und mein Vater ist mit diesen Stigmata von sichtbarer Armut aufgewachsen. Sie hat ihm irgendwie gute Bildungswege versperrt und viel Hänseleien in der Schule eingebracht. Und das ist Teil seiner Politisierung gewesen.
Abends, so kurz vor dem Abendbrot, ist er dann nochmal losgeschickt worden, irgendwie 3 Kilometer weiter weg, um Brot zu holen. Auch eine sehr eindrückliche Geschichte, weil dieses Brot, was er da gekauft hat, eben billiger war.
Ja, genau. Ja, weißes Brot galt damals natürlich irgendwie, heute würden wir das umkehren, aber weißes Brot galt eben als das gute und teure und schmackhafte Brot. Und er musste eben in der Bäckerei weiter südlich in Teheran, im ärmeren Teil der Stadt, Brot aus Vollkornmehl und Gerste kaufen, was eben billiger war. Und das musste er immer tun, sobald es dunkel geworden ist, und schnell wieder damit nach Hause, damit er halt von der Nachbarschaft nicht gesehen wird, weil diese sozialen Stigmata auch wirkmächtig waren unter den Menschen, die selber betroffen waren.
Und als er dann in München ankam, hatte er erstmal auch wieder gar kein Geld. Wie hat er sich da durchgeschlagen?
Ja, da ist er mit ganz wenig Geld, mit den Familienersparnissen der letzten Jahre angekommen und konnte sich erstmal ein Zimmer dafür nehmen und einen Mantel und 2 Pullover kaufen. Und dann, als er eine Wohnung gefunden und die Kaution bezahlt hatte, war das Geld aufgebraucht und hat erstmal ein paar Tage lang von einer Semmel am Tag und von Tee mit Zucker gelebt. Und bis er dann 1 und dann 2 Brotjobs gefunden hat in der Unimensa in München. Unter anderem, mit denen er sich dann eben selber durchgebracht hat. Also studieren, arbeiten und die politische Arbeit, das hat dann sein Leben der ersten Jahre in München gefüllt.
Genau, da hat er sich dann den anderen iranischen Studenten, die schon politisch aktiv waren, angeschlossen. Darüber sprechen wir gleich hier in à la carte auf NDR Kultur.
Thank you.
in der Kultur à la carte. Und Mariam Aras hilft mir, wenn sie mir jetzt verrät, was wir gerade gehört haben.
Wir haben gerade von Farid Farajod ein Stück, was aus zweien eigentlich zusammengebaut ist, gehört. Nämlich Shekare Ohu war das erste und Jorne Mariam ist der zweite Teil gewesen.
Kann man das übersetzen, diesen Titel?
Mariams Seele. Vielleicht der einzige Titel, der hier irgendwie vom Wording her irgendwie mit mir zu tun hat.
gut zu dir passt. Mariam Aras hier bei NDR Kultur. Und wir sprechen über dein Buch Dinosaurierkind. Auf dem Cover, da sieht man einen jungen Mann, deinen Vater, das verrate ich schon mal, der guckt in die Kamera und er versucht gerade, sich mit der Hand so das Gesicht zu bedecken, sich zu verstecken. Was ist das für ein Bild?
Ja, das ist ein Screenshot aus einem Film, aus einem Dokumentarfilm von 1967 von Roman Brodmann in einer damals, das was heute der SWR ist, ich weiß nicht mehr, was wie die Anstalt damals hieß, Sendereihe. Und der Film heißt Der Polizeistaatsbesuch. Und es sollte eigentlich ein Beitrag werden über die Verwendung oder vielleicht auch Verschwendung von deutschen Steuergeldern. Das war, glaube ich, der journalistische Auftrag für Brodmann damals. Und dann hat er tatsächlich den Staatsbesuch des Schahs und seiner Frau 1967 als Filmobjekt zugewiesen bekommen.
Der Staatsbesuch in Berlin, genau.
In ganz Deutschland, ja. Er hat verschiedene Stationen, auch München, mitgefilmt. Und er ist dann, sein Kamerateam ist dann eben Zeuge des 2. Juni 1967 geworden, als Benno Ohnesorg erschossen wurde. Und tatsächlich ist sein Filmmaterial nachher auch, sind Beweismittel im Prozess gegen Karl-Heinz Kuras geworden. Ja, und ich saß zum Jahrestag für den 2. Juni 1967 in einem Kölner Kino 2017 und habe diesen Film gesehen und kannte natürlich schon irgendwie die Biografie meines Vaters und die Geschichte und war da aus so einem allgemeinen Interesse. Und dann habe ich auf einmal meinen Jungvater auf der Leinwand gesehen und das war ein unglaublicher Moment.
Da hat sich für dich auch so vieles zusammengefügt. Im Buch beschreibst du es so, dass die politische Arbeit deines Vaters schon immer für dich präsent war. Du meintest ja vorhin auch als Kind, das kriegt man so mit, das ist irgendwie alles normal. Aber dass du dich manchmal schon auch gefragt hast, gerade als du älter dann warst, was hat das überhaupt bewirkt? Also wo sind da irgendwie konkrete Auswüchse zu sehen? Und dann ist der Vater tatsächlich plötzlich auf der Leinwand und du wusstest irgendwie, dem musst du nachgehen. So auch.
Ja, ganz genau. Das war wirklich ein kathartischer Moment, weil da einfach so diese ganz vielen Erzählstränge, die es immer nur zwischen ihm und mir und in meinen Fachbüchern und vielleicht noch in Familiengesprächen gab, die haben sich auf einmal wirklich materialisiert. Und die haben sich in diesem Filmabend, der ein deutscher, weißer Kontext war, haben sich vor mir materialisiert und haben sich irgendwie zusammengefügt. Und da wusste ich ja, ich muss irgendwie diese Geschichte schreiben und vielleicht auch nicht chronologisch von diesem Moment ausgehend, aber eben wie so ein Netzwerk, was irgendwie auf diesen Moment zusteuert, beziehungsweise von diesem Moment aus sich in die verschiedenen historischen, biografischen, diskursiven Richtungen entfaltet.
Das heißt, du wolltest die Biografie deines Vaters mit aufnehmen in diese Geschichte. Du wolltest historische Fakten mit einweben, auch aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung. Du hast Familienerinnerungen mit eingeflochten und das eigentlich vor dem Hintergrund eines Vaters, der ja die Hand versucht hat, vors Gesicht zu halten, sich zu verstecken. Also jemand, der politisch total aktiv war, aber eigentlich am liebsten immer im Hintergrund gewesen ist. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also wie bist du da rangegangen? Wie hast du dir überhaupt wie hast du eine Sprache für diesen Text gefunden, eine Form vielleicht auch, das alles da in diesen einen Text einzuschreiben, das da zusammenfließen zu lassen?
Ja, das war, glaube ich, das Schwierigste am ganzen Schreibprozess und am Prozess, auch am Planungsprozess in meinem Kopf, der dem Buch vorausgegangen ist. Weil ich natürlich das ganze Leben, mein Leben, die Selbstverständlichkeit in unserem geteilten Leben mit meinem Vater hatte. Und mein Vater von sich aus aber immer nur die Selbstverständlichkeiten erzählt hat und sich jetzt nicht hingesetzt hat und gesagt hat, so mein Kind, ich erzähle dir jetzt mal von meinem Leben, das war A, B, C, D, E, sondern das musste ich ihm ja doch über viele Jahre sehr mühevoll entlocken, weil er das alles extrem unspektakulär fand und auch noch findet teilweise. Und ja, ich habe ihn gelöchert, ich habe ihn immer versucht, ihm eben Geschichten zu entlocken, und hin und wieder hat das dann funktioniert, und ich hatte dann eben Fragmente. Ich hatte auch Fragmente von meiner Großmutter, die ich irgendwie einmal interviewt habe und ich immer irgendwie ein längeres Projekt draus machen wollte, aber ich hatte nur diese eine Aufnahme von 40 Minuten, wo sie über ihre Flucht unter anderem eben aus der asiatischen Sowjetunion erzählt hat. Und diese Fragmente und die politischen Aspekte, auch Teile, die ich irgendwie aus meiner Forschung noch von der Doktorarbeit irgendwie in der Islamwissenschaft hatte, das irgendwie alles zusammenfließen zu lassen mit meinen eigenen Kindheitserinnerungen, da war der Essay eigentlich die logische Form für, weil er eben so offen ist, weil er eben so einen Netzwerkcharakter und so ein mäanderndes Erzählen irgendwie erlaubt, wo man Abzweigungen nehmen kann und einen kleinen Exkurs macht und dann wieder zurückkehrt. Und es ist eben eine sehr hybride, eine sehr freie Form. Und es ist eine Form, in der ich mir die Freiheit eben genommen habe, ich zu sagen und das alles eben aus der Perspektive des Dinosaurierkindes zu erzählen. Und deshalb, ja, hat es lange gedauert, bis ich da angekommen bin und bis ich diese Sprache auch gefunden hatte, die eben keine Sachbuchsprache, sondern irgendwie eine Sprache ist, die mit literarischen Mitteln arbeitet, die vielleicht auch hin und wieder sogar mit Mitteln arbeitet, die den Essay sprengt.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Also ich muss ja gestehen, das Lesen ist wirklich auch ein sich hineinbegeben in den Text, so kam es mir dann auch vor. Du erklärst auch ganz viele Dinge nicht jetzt erstmal so sofort, sondern man erfährt das so ein bisschen aus dem Kontext. Ich habe auch viel nebenher recherchiert. Ich fand es auch spannend, sozusagen in diese Historie mit einzutauchen. Was mir sehr gut gefallen hat, waren diese Zwischenrufe, diese Zwischenkommentare sozusagen von deinem Vater. Du hast ihm den Text zu lesen gegeben und er hat dann nochmal ergänzt. Er hatte auch Einwände an mancher Stelle. Er hat Vorschläge gemacht. Er meinte, oh, vielleicht musst du das erklären. Das versteht die Leserin wahrscheinlich nicht. Also das hast du auch alles einfach so stehen lassen. Und dadurch lernen wir deinen Vater natürlich auch als Leserin irgendwie kennen. Das muss für dich auch so eine Art Befreiung gewesen sein, zu wissen, hey, mein Vater darf quasi mitreden, aber er kann meinen Text nicht okkupieren, sondern es ist so ein Miteinander, das ich auch sehr auf Augenhöhe empfunden habe.
Ja, das war so, und das hat sich beim Schreiben irgendwie spontan so ergeben, weil ich halt wusste, er muss das Manuskript irgendwie lesen, und dann sind wir seine Anmerkungen durchgegangen, und das war so unfassbar viel im ersten Durchgang, dass ich erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und dachte, mein Gott, wie soll ich die Abgabedeadline bloß einhalten? Und dann habe ich aber gemerkt, dass ganz viel in diesen Kommentaren steckt, dass natürlich zum einen diese Bemerkungen von ihm unsere Art zu kommunizieren, unsere Beziehung irgendwie schön und plastisch wiedergeben, und zum anderen gewisse diskursive Sachen wiedergeben, so diese unterschiedlichen politischen Haltungen von mir und von ihm, dass sich selbst erklären müssen auf seiner Seite, weil er das sein Leben lang so gewohnt ist. Und meine Haltung dagegen und Selbstverständlichkeit als eben deutsch-iranische Autorin einzufordern und zu sagen, nein, ich erkläre das jetzt nicht. Das ist das eine. Und dann natürlich, ja, seine Richtigstellung, wo ich teilweise Dinge falsch erinnert habe. Damit wird natürlich irgendwie auch nochmal so eine Dimension von Erinnerungsarbeit und von geschriebener Geschichte, wie die entsteht, irgendwie aufgemacht. Und das habe ich dann einfach so stehen lassen.
Und so ist es ein sehr vielschichtiges Buch geworden, Das Dinosaurierkind von Mariam Aras. Sie ist heute zu Gast bei NDR Kultur. NDR Kultur à la carte mit der Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Übersetzerin Mariam Aras. Sie hat diese Musik mitgebracht und ihr Buch. Und Mariam, du schreibst in Dinosaurierkind an einer Stelle, dass du sehr viel darüber nachgedacht hast, was für eine Frau du geworden wärst, was du für ein Mädchen gewesen wärst, wärst du nicht in Köln geboren 1982, sondern eben in der Heimatstadt deines Vaters im Iran. Wie sieht diese Vorstellung dieser Frau aus, die eben im Iran geboren worden wäre und nicht hier?
Ja, ich glaube, erstmal diese Vorstellung an sich ist natürlich eine, die im politischen Kontext irgendwie mit einer sehr großen Demut verbunden ist, weil ich natürlich mit den Bildern und immer mit der Nachrichtenlage von Protesten in Iran und in Teheran, in der Heimatstadt meines Vaters aufgewachsen bin. Das haben vielleicht hier nicht immer alle so auf dem Schirm, aber das ging eigentlich 1999 mit den ersten großen Studentinnenprotesten los und seitdem immer in relativ mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Und ich habe mich natürlich immer gefragt, wer wäre ich geworden? Wäre ich auch mit auf die Straße gegangen? Wäre ich auch so mutig gewesen und hätte mein Leben riskiert? Und die Frage lässt sich natürlich irgendwie nicht beantworten. Mhm. Das ist einfach so ein Gedankenspiel, was einen sehr viel Demut lehrt angesichts eben der akuten Lebensgefahr, in die sich die Menschen begeben, die eben unter so einer Diktatur auf die Straße gehen. Und zum anderen auch irgendwie mit einer Art Schuldgefühl, das aber, glaube ich, einfach das jetzt gar nicht irgendwie so wahnsinnig schrecklich oder so ist, sondern einfach so eine moralisch-politische Verpflichtung impliziert, irgendwie sich auch in seinen eigenen Perspektiven ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, ich lebe dort nicht und ich weiß, dass ich ganz viel nicht weiß und nicht erlebt habe und extrem privilegiert bin und vielleicht habe ich irgendwie eine Sehnsucht, das ist aber natürlich größtenteils, vielleicht nicht nur, aber größtenteils so eine nostalgische Sehnsucht. Und ich habe natürlich irgendwie den ganz großen Wunsch, vielleicht noch mit meinem Vater in seine alte Heimatstadt zurückkehren zu können. Aber das alles steht halt zurück hinter der akuten Gefahr für die Menschen, die eben in Iran selber gegen das Regime protestieren.
Gerade haben wir es ja auch in den Nachrichten gehört. Also die Gefahr ist nochmal massiv, hat sich massiv verschärft oder ist nochmal extrem höher geworden. Jetzt mit dem Angriff von Israel auf den Iran, der Grund dafür, dass die Sicht von Israel ist, dass Atomprogramm Irans und dann diese Angst vor den Atomwaffen. Jetzt hat ja dein Vater wirklich Jahrzehnte des Widerstands irgendwie schon hinter sich. Auch dieser Kampf für Demokratie im Iran, unzählige Revolutionen, Umstürze. Wenn jetzt so eine Nachricht kommt, was bedeutet das für dich und für deine Familie? Wie guckt ihr jetzt quasi aus Köln in den Iran, was macht das mit einem?
Ja, erstmal ganz große Angst. Ganz große Angst um meine Familie in Teheran. Mhm. Und ich glaube, diese menschliche Betroffenheit ist eine, die man nicht irgendwie als emotional abtun sollte, sondern das ist eine politische. Und das Politische dahinter ist wirklich, dass bei diesen Kriegen die Zivilbevölkerung leidet. Die sind immer die Ersten, die leiden. Ja, es wird dann vermeldet, dass auch irgendwelche Befehlshaber ermordet wurden bei den Angriffen. Aber ja, es gibt keine sauberen Kriege. Und mit den Befehlshabern sterben immer auch Zivilisten. Zudem hat es jetzt schon auch vor ein paar Stunden die Meldung gegeben, dass an anderen Stellen, wo es überhaupt keine logistischen oder militärischen Einrichtungen gibt, einfach Teheran bombardiert wurde und Zivilistinnen gestorben sind. Und das ist tragisch und dafür gibt es keine politische Rechtfertigung aus meiner Sicht.
Sagst du auch als Politikwissenschaftlerin natürlich und als jemand, der wirklich Familie und Freunde eben auch im Iran hat. Du sprichst ja auch mit vielen Menschen, die du von da kennst, die dir ganz nahe stehen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel an die Revolution denke von 2022, die du natürlich verfolgt hast. Was war das für ein Austausch? Was hörst du auch von den Menschen vor Ort? Wie empfinden sie diese Revolutionen? Wie empfinden sie die aktuelle Lage? Vielleicht auch, was ist ihr Wunsch? Was ist die Hoffnung? Was ist die Prognose für die Region?
Naja, also Wunsch und Hoffnung sind natürlich die Befreiung von diesem Regime und länderübergreifend die Befreiung von Regimen in der Region und zum einen von den eigenen Diktaturen und natürlich auch von den kolonialen Strukturen, die es nach wie vor in der Region gibt. Prognose schwieriger, ja. Ja, die Wünsche zu äußern und im Kleinen darauf hinzuarbeiten, ist auch nicht einfach, aber ist, glaube ich, das Einzige, was man irgendwie tun kann. Und ja, es ist aus meiner Perspektive wichtig, die Strukturen, die progressiven und basisdemokratischen Strukturen, die es gibt, zu unterstützen. Das ist irgendwie das Einzige Sinnvolle aus meiner Sicht, was man irgendwie von hier aus tun kann. Und ja, auch ein bisschen diese Demut mitnehmen und sagen, wir von hier aus wissen einfach echt sehr, sehr wenig. Und das, was in die deutsch- und englischsprachigen Medien gelangt, ist immer fragmentarisch und gefiltert. Und deshalb, ja, die Menschen vor Ort unterstützen. Und das Primat sollte irgendwie sein, dass sie so wirkmächtig wie möglich und so viel unterstützt werden, wie es geht. Mhm. Und dass man in erster Linie an die Menschen denkt und nicht an die Staaten und die Regime, mhm. Für die sie stehen.
In deinem Buch schreibst du zu deinem Vater, der Kampf hört ja immer noch nicht auf. Also dein Vater ist ja liebevoll gesagt wirklich jetzt ja auch schon ein Dinosaurier, also jetzt nicht wegen seines Alters, aber wegen dem, was er schon alles so miterlebt hat. Und wie nimmt er das wahr oder wie blickt er darauf? Also wird er gar nicht müde? Hat er immer noch so diesen Kampfgeist auch? Also ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, über die ganzen Jahre da so nach vorne zu gucken und auch hoffnungsvoll zu bleiben.
Jahrzehnte, ja. Er ist mit 19 nach Deutschland gekommen und ist 80. Und er ist schon müde geworden auch, das sagt er auch. Und das ist natürlich, es ist anstrengend, das ist ein anstrengendes Leben. Immer zu konferieren, zu lesen, zu schreiben. Und das weitestgehend eben abseits von einer großen Berichterstattung zu tun. Aber ja, es gibt für ihn, glaube ich, einfach keine Alternative. Das ist so die Notwendigkeit, die sich aus der Weltlage im Iran, in der Region und in der Involviertheit eben auch der europäischen Regierung irgendwie in dieser Region für ihn ergibt.
Thank you.
Mariam Aras, wir haben viel über deinen Vater gesprochen in der Stunde à la carte, natürlich. Aber wir wollen die Frauen nicht vergessen. Du hast auch Frauen eingeschrieben in die Geschichte. Welche Rolle spielen die Frauen für dich in deinem Leben, aber vielleicht auch in dem Buch Dinosaurierkind?
Ja, eine ganz, ganz große. Natürlich ist vordergründig die Tochter-Vater-Geschichte. Aber mein Vater ist zum Beispiel ein Muttersohn gewesen, aber ist er eigentlich auch immer noch. Und meine Großmutter ist eine ganz wichtige Figur im Buch und in seinem und in meinem Leben. Und meine Großmutter war eine sehr starke Frau, eine sehr pragmatische und lebenskluge Frau, die selber, wie wir eben ja schon uns darüber unterhalten haben, eine unwahrscheinlich bewegte Biografie hatte. Und die von der Politik von oben um ganz viel beraubt wurde. Erstmal um eine unbeschwerte Kindheit und das Leben, was sie zunächst in der Sowjetrepublik Turkestan, wie sie damals hieß, hatte und dann später im Iran eben auch ein sehr schwieriges, entbehrungsreiches Leben. Und natürlich zum einen, obwohl es eine politische Familie ist, ist es selbstverständlich trotzdem eine patriarchale Familie gewesen. Ja. Und deshalb ist ihr Leben immer geprägt gewesen von ihrem Vater, von ihrem Mann, von Männern, die irgendwie für sie bestimmt haben in weiten Teilen. Und ja, das hat sie sich schon auch ein Stück weit zurückgeholt, als mein Großvater dann gestorben ist. Und dann noch von anderen Frauen, von Schriftstellerinnen, die für mich wichtig sind und von eigenen sozusagen lokalen Vorbildern und Vorkämpferinnen für Frauenrechte und für grundlegende Menschenrechte, die es in der Literatur gibt. Und natürlich habe ich das Buch auch so vor der Folie irgendwie der feministischen Revolution im Iran geschrieben, als das ist irgendwann im Laufe eben 2022, die Ermordung von Gina ist dann irgendwann geschehen und ich saß auch beim Doomscrolling einfach vor meinem Telefon oder vor meinem Laptop und hab nur noch News und Social Media aufgerufen und aktualisiert und vor dem Hintergrund habe ich natürlich auch nochmal so die Strukturen, in denen meine Großmutter gelebt hat und in denen meine Freundinnen und weiblichen Verwandten eben gelebt haben, auch nochmal teilweise so ein bisschen anders kontextualisiert oder nochmal politischer eingeordnet.
Dinosaurierkind ist also nicht nur ein Buch über deinen Vater und über die Beziehung der Tochter dir zu deinem Vater, eben auch ein Buch, wo wir viele starke Frauen kennenlernen und natürlich ein Buch, das eine Lücke füllt, nämlich diese deutsche Geschichte eigentlich, dass iranische Studenten die 68er-Bewegung mit vorangetrieben haben. Auch das ist ein Buch der Gerechtigkeit sozusagen. Und damit bist du unterwegs, jetzt auf Lesereise. Damit wünsche ich dir viel Spaß und auch vielen Dank, dass du uns hier berichtet hast in à la carte bei NDR Kultur. Vielen Dank, Mariam Aras.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Andrea Schützer.
Ja, der Essay Dinosaurierkind von Mariam Aras ist bei Klassen erschienen. 192 Seiten kosten 22 Euro. Mein Name ist Andrea Schwietzer und dieses à la carte finden Sie schon bald bei uns im Netz ndr.de/kultur.